Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe alle, die hier sind, meine heutige Predigt habe ich überschrieben, Komm, Heiliger Geist. Und je länger ich daran saß und je mehr Gedanken ich mir darüber gemacht habe, mit der Bitte, dass der Geist mich inspiriert und dass er uns inspirieren wird, wenn wir uns über das Thema, wenn wir darüber nachdenken, umso mehr habe ich gemerkt, in welche Tiefe es geht, wenn wir uns darauf einlassen. Und weiß nicht, ob es wahrscheinlich war es zufällig, vielleicht auch hat es gepasst in einem Online, nicht Gottesdienst, in einem Online-Bibelkreis, mit dem ich seit einiger Zeit mit unserer Hanna Püttloch sein darf, mit anderen Christen aus anderen Gemeinden, mit anderem Hintergrund. Auch da wurde das Thema kurz angesprochen. Und die Leiterin dieses Online-Hauskreises, die noch gar nicht so lange, erst seit wenigen Jahren zum Glauben gekommen ist, die hat dann erzählt, ja, sie wurde schon darauf angesprochen vom Leiter ihrer Freikirche. Ich merke, du brauchst jetzt mehr Heiligen Geist, bete um den Heiligen Geist. Und sie sagte, wisst ihr was, da habe ich so Angst gekriegt. Ich habe gedacht, was wird da auf mich zukommen, wenn ich drum bete und das passiert und der Geist wirkt noch mehr als bisher an mir und werde ich das überhaupt schaffen? Ja, dem einen oder anderen unter euch, mir selber bekenne ich, ist es schon genauso gegangen und eben gesagt, wie gesagt, als ich mich an dieses Thema gemacht habe, inspiriert natürlich auch durch Pfingsten vor einer Woche, habe ich gemerkt, ja, da werden eine halbe Stunde oder 40 Minuten Predigtzeit nicht ausreichen, auch nur annähernd dieses Thema in irgendeinem Aspekt zu erschöpfen. Aber kommen wir mal kurz ins Weltliche zurück. Als ich mir darüber Gedanken machte, da fiel mir ein, dass ich vor 2 Jahren vielleicht mal eine Kabarett-Sendung angeschaut habe im Fernsehen mit dem, ich nenne ihn mal Nachwuchskabarettisten Till Reiners, den ich rein optisch eher für einen frühreifen Konfirmanden gehalten hätte. Ich habe dann aber nachgeschaut, weil ich immer neugierig bin auf Menschen, habe festgestellt, er ist tatsächlich erwachsen und schon seit ein paar Jahren. Aber in der ersten Folge der Sendung oder seiner Sendung Happy Hour machte er gleich zum Einstieg einen besonders lustigen Witz. Und ich nehme mal an, dass es das dies damals auch, das weiß ich nicht mehr, aber es war wahrscheinlich auch um die Zeit von Pfingsten rum. Und jeder, der in Deutschland lebt, kriegt es ja irgendwie mit, allein schon durch die Ferien und weil die Geschäfte geschlossen haben am Montag auch. Ja. Und sein Witz bestand also darin, dass er das christliche Fest Pfingsten als eine völlig obskure, jedem vernunftbegabten Menschen vollkommen unbekannte Angelegenheit abtat. Pfingsten, okay, Weihnachten, behaupten die Christen auch, dass es von ihnen kommt, schön und gut. Weihnachten kann man immer noch mitmachen, mit völlig überflüssigen Geschenken manchmal oder hochkalorischen Fressorgien. Auch Ostern hat was, was jeder Agnostiker und jeder Atheist mitmachen kann, mit Hasen und Eiern, das ist ja nett und das schmückt überall die Schaufenster und das kurbelt die Wirtschaft an. Aber Pfingsten, gern auch Pfingsten ausgesprochen, habe ich festgestellt, als ich eine Zeit lang im Norden wohnte. Es klingt auf alle Fälle lustig, egal wie wir es aussprechen. Und damals in dieser Sendung hat sich das Publikum köstlich amüsiert. Ja, wirklich, endlich sagt mal einer, so ein Blödsinn und man weiß überhaupt nichts darüber. Selber schuld, würden wir vielleicht sagen. Ja, was ich dann noch interessant fand, dass dieser Spaßvogel Till Reiners, der das so lustig fand mit Pfingsten, was kein Mensch kennt, aber man hat trotzdem frei, dass er sich auf seinem Facebook-Account als Opinion Leader bezeichnet. Hoppala. Ich weiß nicht, ob er es aus Verschämung Englisch nur formuliert hat, auf alle Fälle Opinion Leader so viel wie Meinungsführer und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wenn er Meinungsführer ist, oh oh, wohin wird das noch führen mit seiner Ignoranz über Pfingsten? Aber auch das habe ich dann gefunden beim Recherchieren. das Thema Pfingsten und was Pfingsten denn nun ist, weiß nur noch eine kleine Minderheit in Deutschland. Weit mehr als die Hälfte aller Deutschen, also alle, die in Deutschland leben, wissen mittlerweile nicht mehr, wofür Pfingsten steht, was es mit dem Heiligen Geist und den auf die Apostel herabregnenden Feuerzungen auf sich hat. Diesen letzten Teil mit der Angabe, dass es immer weniger werden, habe ich aus BR24 ein Fernsehsender, der an Bayerischen Fernsehen angeschlossen ist und der manchmal ganz nützliche Informationen gibt. Ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite stellen wir fest, auch das kann man nachlesen und kann es vielleicht auch selber feststellen, wächst weltweit die charismatisch-pfingstlerische Kirche mit allem, was sie abdeckt an einzelnen Denominationen, die wächst weltweit am stärksten im Vergleich zu anderen Kirchen. Schon interessant, oder? Ja, Pfingsten war bereits vor einer Woche, aber ich habe mir gedacht, wir Adventisten, wir halten uns sowieso nicht so ganz streng an sogenannte Kirchenjahr. Aber die Geburt Jesu, sein Wirken, sein Leiden, sein Tod, seine Auferstehung und Himmelfahrt sind ja wichtige Bestandteile unseres Glaubens, auch wenn wir kein formelles Credo haben, kein formelles Glaubensbekenntnis, was wir, wie es in den großen Kirchen oft noch der Fall ist, jeden Sonntag bzw. jeden Gottesdienst sprechen würden. Es wird auch an anderen Tagen, wenn es ein Gottesdienst ist, gesprochen, zum Beispiel auch bei der Beerdigung. Ja. Der Heilige Geist ist spätestens seit dem Tag des Pfingstfestes, wie ihn Lukas im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte schildert, ins Zentrum des christlichen Glaubens getreten. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch auch schon gehört, dass Theologen, katholische, evangelische Theologen, Pfingsten gerne als den Geburtstag der christlichen Kirche bezeichnen. Soweit der Vorspann, aber jetzt wollen wir mal ins Wort Gottes selber reinschauen. Ich lade euch dazu ein, dass wir Apostelgeschichte lesen, Apostelgeschichte 2, ich lese mal die ersten 16 Verse und es wird auch der einzige lange Text sein, den ich lese. Als nun der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache, Parther und Meder und Elamiter, die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und aus der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, also Menschen, die zum Judentum übergetreten waren, Kreter und Araber. Wir hören sie alle in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sagten, sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und alle Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auch meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Soweit mal, es ist eine lange Predigt, die Petrus da gehalten hat und ich lade euch ein und empfehle es euch, dass ihr es, wenn es möglich ist, mal ganz die Pfingstpredigt lest. Aber wie gesagt, es steckt so viel Stoff drin und ich will mich hier mal auf das beschränken, was wir gelesen haben. Auch das kann man nur anreißen. Ja, mir fiel auf, als der Pfingsttag gekommen war, die Apostelgeschichte ist ja von Lukas geschrieben worden und Lukas, wissen wir ja, hat ja für die Außenstehenden auch geschrieben, also nicht die jüdische Community unbedingt. Und ich dachte mir, wieso schreibt er schon vom Pfingsttag? Ist es nicht später erst so genannt worden? Wenn man dann schaut, im griechischen Grundtext, da steht tatsächlich das Wort, das in vielen romanischen Sprachen bis heute benutzt wird, nämlich Pentekoste. Und Pentekoste heißt nichts anderes als die 50 Tage. Und da habe ich nachgeschaut in einem Verweistext, und es war tatsächlich, fand in dieser Zeit oder an diesem Tag das sogenannte Erntefest statt. Es war 50 Tage nach der Darbringung der Erstlingsgabe, wie wir es in 3. Mose 23 ab Vers 11 lesen. Da hat Gott das so festgelegt, damals als die Gebote gegeben wurden, bevor noch eben das Volk Gottes in Kanaan, im verheißenen Land einziehen konnte. Und das sollte eben 70 Wochen nach Darbringung der Erstlingsgabe, sollte eben dieses Erntefest stattfinden, mit Speiseopfer, mit Brandopfer. Und was interessant ist, eine heilige Versammlung ohne Dienstarbeit. Es ist interessant, wenn man den Text im 3. Mose liest, dass es immer heißt, am Tag nach dem Sabbat. Also nicht am Sabbat wurde das gemacht, sondern am Tag danach, für uns heute der Sonntag. Es gab also tatsächlich damals auch mal einen göttlich verordneten Sonntag. Warum? Weil diese Rituale gemacht wurden. Und diese Rituale waren mit Arbeit verbunden. Ja, das wurde geschwungen und das wurde mit viel Wasser und eben Speis- und Brandopfern gemacht. Fand ich interessant, aber nur nebenbei. Also Pfingsten, Pentekoste und sie waren alle beieinander. Und jetzt geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel. Wir haben vorhin gesungen, wie der Geist weht. Und wir wissen, dass Jesus davon gesprochen hat, wie der Geist weht, wo er will. Aber im Gegensatz zu dem, was wir heute als Symbol für Pfingsten verwenden, nämlich die Taube, also ich sage mal in unserer allgemeinen Kultur, erscheinen eben hier Zungen, zerteilt wie von Feuer. Das habe ich beschlossen, muss mal in einer anderen Predigt näher untersucht werden. Auf alle Fälle, es erscheint keine Taube, aber die Wirkung wird sofort gemerkt, denn sie fingen an zu predigen in anderen Sprachen. Also kein unverständliches, charismatisches Gebet, was es ja auch gibt und was heute auch nicht unser Thema ist, sondern es waren tatsächlich Fremdsprachen, die Jünger in diesem Fall sprechen konnten. Ja, und das ist natürlich etwas, das war ein echtes Wunder, das war ein absolutes Phänomen. Und es erinnert aber auch an eine uralte Geschichte im ersten Buch Mose, nämlich an den Turmbau zu Babel, als es eben aufgehoben wurde, dass alle Menschen sich in der gleichen Sprache unterhalten können, als es dann diese Sprachenvielfalt gab. Und jetzt unter der Wirkung des Heiligen Geistes und wo es notwendig ist, da können plötzlich die Jünger, und es waren mehr als die 12, kann man annehmen, konnten plötzlich in einer fremden Sprache sozusagen übersetzen, so wie wir es auch manchmal kennen, wenn wir Gäste da haben, die kein Deutsch sprechen und dass jemand, der Englisch oder Französisch spricht, dieses dann übersetzt. Ja, Interessant finde ich ihr vielleicht auch, was aufgezählt wird, wo die überall herkamen. Und auch das zeigt eben, es war ein Fest. Auch deshalb waren die Menschen da, das waren nicht welche, die immer in Jerusalem gelebt haben. Aber es zeigt auch, die Mission wurde hier schon geöffnet. Paulus ist da später eingetreten und er hat das dann ganz groß gemacht, hat begonnen die Weltmission. Aber hier kommen Menschen nach Jerusalem und hören eben das Evangelium, hören das, was Petrus zu sagen hat. Und er muss gleich etwas klarstellen. Nee, wir sind nicht betrunken. Und Entschuldigung, also wenn jemand betrunken ist, spricht er deshalb plötzlich eine völlig andere Sprache, die anderen verstehen können. Ich habe mir vorgenommen, in der weiteren Ausführung einfach mal zu fragen, was war die Vorbedingung, dass der Heilige Geist in dieser Macht kommen konnte und so intensiv wirken konnte, dass tatsächlich eine erste Gemeindegründung möglich war, weil eben so viele Menschen sich haben taufen lassen. Nun, das Erste war, und das lesen wir ja, wir lesen schon im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, wie die Jünger, und da gehören auch eben die Frauen dazu, Lukas erwähnt es im ersten Kapitel extra, die Frauen, Maria, die Mutter Jesu, andere Frauen, die Jesus nachgefolgt waren, waren eben auch dabei. Und sie waren einmütig beieinander und sie hatten kurz zuvor, also bevor Pfingsten geschah, hatten sie sogar einen Ersatz gewählt für Judas, der Jesus verraten hat und der sich ja dann selber umgebracht hat. Sie haben gewählt unter Gebet und sie haben einen Matthias gewählt und waren damit wieder 12 Jünger. Das war ihnen offensichtlich wichtig, weil auch die Zahl 12 eben etwas Symbolisches darstellt. Ja, und jetzt heißt es hier wieder, sie waren alle beieinander an einem Ort. Das ist etwas, was Lukas mehrmals erwähnt und immer wieder betont. Warum konnten die Urchristen, die ersten Christen, warum konnten die so erfolgreich sein? Und da ist eben eins, sie waren alle beieinander. Also erstens mal alle, hat möglichst niemand gefehlt. Und sie waren beisammen. Sie haben mich gesagt, oh, da sind ein paar dabei, die taugen mir nicht so, lasst uns doch eine Extragruppe machen, wir wohnen doch eh am anderen Ende von Jerusalem. Nein, sie waren alle beieinander. Und sie waren eben zusammen am Ort des Erntefestes. Das heißt, hier war wirklich die Chance am größten, bei weitem am größten, dass das Evangelium hier verkündigt werden konnte, nicht nur an die Einheimischen, sondern auch an die vielen Gäste, die da waren. Und da haben sie einer Anweisung von Jesus gehorcht, denn in Kapitel 1, Vers 4 und 5 lesen wir, dass Jesus nochmal bei ihnen erschienen ist und er hat sie angewiesen, geht nicht weg von Jerusalem, wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Und das ist nun eben 50 Tage nach der Auferstehung Jesu tatsächlich so geschehen. Aber sie haben sich daran gehalten. Ich nenne das gern strategisches Denken. Und ich würde mir wünschen, dass das manchmal auch in unseren Köpfen und in unseren Beratungsgremien eine noch größere Rolle spielt. Wo ist es sinnvoll, dass wir hingehen? Ich habe mir jetzt sagen lassen, im Moment sind jüngere Prediger auch in Norddeutschland wieder sehr vom Gedanken erfüllt, neue Gemeinden zu gründen. Finde ich wunderbar, aber ich denke und ich hoffe und bete dafür, dass man auch strategisch denkt. Wir haben das hier aus Jesu Mund persönlich, geht nicht weg von Jerusalem. Warum hätten sie denn weggehen sollen? Ja, logisch, weil sie alle aus Galiläa waren. Und Jerusalem, das war doch die Stadt, wo Jesus vor Gericht kam, verurteilt wurde, zum Tod verurteilt wurde. Und Golgatha hat letztlich auch noch zum Außenbezirk von Jerusalem gehört. Also man kann sagen, da, wo die Jünger traumatisiert wurden. Und trotzdem sagt Jesus, geht nicht weg. Und dann warteten sie eben auf die Erfüllung der Verheißung aus Joel 3. Und das haben wir ja schon jetzt auch gelesen, dass Petrus sich auf diese Weissagung beruft. Es soll geschehen in den letzten Tagen. Das heißt, das war präsent, dieser Text bei ihnen, den hatten sie im Kopf. Jesus hat es uns versprochen und es bei den Propheten, die ja Jahrhunderte zurücklagen, war es schon verheißen. Nun, wie kam der Heilige Geist, ist unser nächster Aspekt, wo wir mal drauf schauen können. Der Heilige Geist kam plötzlich. Und wir denken vielleicht unmittelbar jetzt auch daran, dass Jesus ja auch vorausgesagt hat, seine Wiederkunft wird auch plötzlich geschehen. Ja? Aber wir sollen bereit sein. Es geschieht plötzlich. Und jetzt ein Brausen vom Himmel. Letzte Nacht musste ich wieder dran denken, als es bei mir noch im ersten Stock gerüttelt hat, da war wieder ein Gewitter im Anzug und es ist schon immer, hat ja schon immer auch ein bisschen etwas Unheimliches. Dort lag es nicht am Wetter, sondern es war ein Brausen wie ein gewaltiger Sturm, der das ganze Haus erfüllte, in dem sie saßen. Mit anderen Worten, sie waren alle beisammen und alle wurden sie erfüllt von diesem Brausen. Ja, wenn der Heilige Geist kommt und wenn er vielleicht auch ganz persönlich an uns wirken möchte, dann ist es nicht immer still und leise und ein lindes Lüftlein, da kann schon mal ein heftiger Sturm sein, der aufwirbelt. Sei es, dass man auf Widerstand trifft, sei es, dass man erstmal völlig außer sich ist, weil man sagt, das kann ich aber wirklich nicht, das geht aber wirklich nicht. Aber der Heilige Geist ist derjenige, der Bewegung schafft, der nicht umsonst nennen wir uns auch heute noch, manchmal früher war das Standard, Advent, Bewegung. Ja? Eine Gemeinde, ein persönlicher Glaube auch, der stark geworden ist, der sich nicht mehr bewegen lässt, der nicht mehr nachfragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wirke durch deinen Heiligen Geist an mir. Wie soll ich mit diesen Menschen umgehen, die in mein Leben gekommen sind? Wie soll ich meinen Alltag gestalten, meine Entscheidungen treffen? Ja, das kann heftig sein, wenn man sich so auch in eine Abhängigkeit begibt, aber es ist eine gute, eine gesegnete Abhängigkeit. Der Heilige Geist will aufwirbeln, er will Bewegung bringen, mitreißen, umwerfend sein. Und er erscheint hier als Feuerzunge, als Flammenzunge. Ja, Feuer, Flamme, auf alle Fälle Zungen. Und Zungen sind, das lernen wir alle, wenn wir ein bisschen was über Sprache lernen, die Zunge ist ganz wichtig zum Sprechen. Wer aus irgendeinem Grund keine Zunge hat, der kann nicht korrekt sprechen, der kann nicht so sprechen, dass die anderen ihn verstehen. Also die Sprache ist ganz wichtig. Die Sprache, die uns der Heilige Geist gibt und die wie Feuer ist, das ist auch etwas, was ähnlich wie ein Sturm, ja, eine Katastrophe werden kann, aber eine Flamme auch, die wärmt, die etwas bewirkt, die auch das, was weg muss, verzehren kann. Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eine eigene Predigt, das ist ein eigenes Predigtthema, Flammenzunge. Unglaublich, was wir schon im Alten Testament, wo uns immer wieder berichtet wird. Mose sagte, ich kann nicht gut sprechen. Andere sagten, ich habe eine schwere Zunge. Und immer hat Gott geholfen durch den Heiligen Geist, dass diese Menschen Großartiges für sie vollbringen konnten. Eine dritte Frage, einen dritten Aspekt habe ich rausgesucht. Was ist die Funktion des Heiligen Geistes? Ich habe mir, als ich es aufgeschrieben habe, gedacht, das klingt so technisch und ich bin eigentlich überhaupt kein technischer Mensch. Ich sage immer, mit der Technik habe ich es nicht so. Aber vielleicht verstehen wir, wozu ist der Heilige Geist da? Was will er bewirken? Woran merken wir auch, dass er wirkt? Und da habe ich einige Bibeltexte rausgesucht, die alle im Neuen Testament stehen, wobei der Heilige Geist ja, der Geist Gottes, auch schon im Alten Testament sich immer wieder bemerkbar gemacht hat. In Johannes 16, Vers 14, da lesen wir, ja, ich lese mal Johannes 16, ab Vers 12. Das ist die letzte große Rede Jesu, bevor er seinen Leidensweg antreten musste. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Wir wissen, dass Jesus den Heiligen Geist verheißen hat, und das war ja auch der Grund, warum die Jünger darauf gewartet haben. Und er macht hier auch klar, der Heilige Geist ist nicht nur der Vertreter oder der Ersatz oder der Nachfolger Jesu. Nachfolger kann gar nicht stimmen, denn der Heilige Geist hat ja keinen Leidensweg, wie Jesus ihn hatte. Der Heilige Geist hat tatsächlich die Funktion, Jesus zu verherrlichen. Das, was Jesus gesagt hat, anzuhören und an uns weiterzugeben. Ja? Er ist also in dem Sinn auch eine Art Mittler. Interessant fand ich, dass Jesus hier vom Geist der Wahrheit spricht. Und ich hatte es immer so im Kopf, dass es heißt, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das ist auch ein kleiner sprachlicher Unterschied. Wenn ich wohin frage, wohin wird er mich leiten, dann heißt es, er wird mich in alle Wahrheit hineinleiten. Bei mir steht, ich habe das jetzt nicht verglichen mit anderen, aber bei hier steht, er wird euch in aller Wahrheit leiten. Und wenn ich in wo frage, ja, dann ist klar, dann sage ich in aller Wahrheit leiten. Das heißt, wir sind dann schon in der Wahrheit. Ja, ist jetzt mehr als ein kleines Spielchen, sondern wir sind dann, wenn ich jemand in die Wahrheit hineinleite, dann ist er noch ziemlich draußen oder ist vielleicht am Anfang. Aber in aller Wahrheit, das heißt, die Wahrheit ist durch den Geist Gottes bei uns, aber sie wird entfaltet. Und auch das wirkt natürlich der Heilige Geist. Die Verherrlichung, der Geist der Wahrheit, die Verherrlichung Christi, ist eine wichtige Funktion des Heiligen Geistes. Als nächstes, und das lesen wir in Epheser 20, in Epheser Kapitel 2, Vers 20 bis 22. Da schreibt Paulus: Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Jesus Christus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Also im Geist, wo? Wir sind wieder im Geist, wenn wir uns dem Geist öffnen, wenn wir uns dem Geist hingeben, und dann gehören wir zu der Wohnung Gottes, die erbaut wird. Das ist von Paulus. Paulus hat immer gern dieses Modell genommen mit dem heiligen Tempel oder einfach mit der Wohnung. Ja, denken wir daran, der Geist Gottes möchte uns da mit einbauen, und wenn wir ihn bitten, komm Heiliger Geist, dann steht auch das auf seinem, ich hätte es fast auf seiner To-Do-Liste, aber ihr wisst, was gemeint ist, es steht auf seinem Plan, sage ich mal. Ja, die nächste Funktion des Heiligen Geistes wird dann auch ähnlich angesprochen, wieder von Paulus, nämlich im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 6, Vers 19, da sagt er, da fragt er die Korinther, mit denen er ja ein bisschen Hühnchen zu rupfen hatte in seinem ersten Brief, da sagt er: Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Also Paulus sagt das hier als Fakt. Der Heilige Geist wohnt doch in euch. Warum wisst ihr es denn da nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ich muss euch daran erinnern. Und damit erinnert uns Paulus natürlich auch uns selber, wenn wir das lesen. Der Heilige Geist schenkt geistliche Gaben. Und das lesen wir. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Also die Gnadengaben des Heiligen Geistes sind vielfältig, aber sie werden alle vom selben Geist ausgegeben. Damit gibt es auch keine Hierarchie. Ich habe tollere Gaben als du. Überhaupt nicht, sondern alle sind wichtig, alle sind geistgeschenkt. Ja. Und dann nochmal im ersten Kapitel von der Apostelgeschichte in Vers 8, da verheißt Jesus: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Also die Zeugen werden durch den Heiligen Geist gemacht, sie werden durch den Heiligen Geist beauftragt und bevollmächtigt, sie bekommen Vollmacht. Und Zeuge ist man natürlich, da spielt natürlich die Sprache eine ganz große Rolle. Ja, nicht nur, auch durch die Art, wie wir leben, auch durch die Art, wie wir unsere Prioritäten setzen, was wir im Auftrag Gottes alles tun, auch das ist durch den Heiligen Geist gegeben, brauchen wir uns nichts drauf einbilden, aber es zeigt eben ganz deutlich am Pfingsten, wie wichtig auch die Sprache ist. Und wie wichtig die Sprache ist, nicht nur was Fremdsprachen angeht, sondern wir wissen ja, mittlerweile wird auch unterschieden, da gibt es eine Jugendsprache, da gibt es eine Fachsprache, da gibt es eine Juristensprache, da gibt es ein Amtsdeutsch. Und wer mal mit ausländischen Menschen, die zu uns nach Deutschland gekommen sind, um Deutsch zu lernen, um hier zu leben, wer mal erlebt hat, wie die fast verzweifeln an so einem amtlichen Formular oder vielleicht auch an anderen Formulierungen, der merkt vielleicht erst dann, was auch die deutsche Sprache als solche für eine Herausforderung sein kann. Und das gilt natürlich auch für andere Sprachen. Ja. Ihr werdet meine Zeugen sein, hat Jesus verheißen, durch die Sprache und dadurch, dass wir wirklich auch auf die ganze Welt gehen, in die ganze Welt gehen mit der Botschaft des Evangeliums. Einen letzten Aspekt habe ich rausgesucht. Der Heilige Geist hat auch die Funktion, uns die Kindschaft zu geben. Das lesen wir in Römer 8. Vers 15 und 16, und da heißt es: Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, aber lieber Vater. So bezeugt der Geist selbst unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Vielleicht kennen wir das ja auch, dass wir vielleicht in Anfechtung kommen, dass eine Situation ist, wo wir gar nicht weiter wissen und uns wirklich fragen, sieht Gott mich denn noch als Kind Gottes? Bin ich denn mit meinem eigenen Lebensstil, mit meinen eigenen Entscheidungen noch ein Kind Gottes? Der Geist möchte uns da auch immer wieder korrigieren, immer wieder sagen, ja, du bist das geliebte Kind Gottes. Eine Frage möchte ich noch mitgeben, neben der Hausaufgabe mal die ganze Pfingstpredigt des Paulus zu lesen, und das finden wir in Apostelgeschichte 19. Vorher war Paulus, da ist er also auf Missionsreise, er war in Korinth, er war in Antiochia, und jetzt beginnt er seine dritte Missionsreise und geht nach Ephesus. Und da heißt es: Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört. Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie: Worauf seid ihr denn dann getauft? Sie antworteten auf die Taufe des Johannes. Wir merken also, in welcher Zeit wir uns bewegen. Es gab tatsächlich hier noch Jünger des Johannes, auch wenn Jesus, wenn das Erlösungswerk hier schon vollendet war und Johannes ja auch schon lange tot war, er ist ja vor Jesus hingerichtet worden. Paulus sagte, Johannes hat getauft mit der Buße und dem Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommen wird, nämlich an Jesus. Und dann heißt es, als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und Weissagten. Es waren aber zusammen etwa 12 Männer. Auch interessant. Die Jünger des Johannes, die kamen auch zu 12. Ja, auch in dem Text steht ganz viel, was man näher anschauen müsste, was man auslegen müsste, wo man zusätzliche Informationen holen müsste. Ich würde es uns gern als Frage mitgeben, sind wir mit dem Heiligen Geist getauft und wie gehen wir damit um? Wie merke ich das, dass der Heilige Geist in mir wirkt? Da gibt es das große Thema der Geistesgaben und der Frucht des Geistes. Da kann man gleich mehrere Predigt draus machen. Ich stelle ganz ans Ende meiner kleinen Ausführungen über dieses Thema einen Lieblingstext von mir im 1. Johannes 3, Vers 19 und 20. Seht, welch eine Liebe hat der Vater erwiesen, hat der Vater uns erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen. In der älteren Übersetzung heißt es stillen, können unser Herz vor ihm stillen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Auch daran will uns der Heilige Geist erinnern in jeder Lebenssituation. Und ja, ich schließe mit den Worten, komm Heiliger Geist, erfülle uns, mach uns bereit, schenk uns, was wir vorhin auch gehört haben, mach uns aus der Ängstlichkeit, mach uns das feste Vertrauen auf dich und auch die Dankbarkeit, dass du gekommen bist und dass du auch in uns wirkst. Amen. Wir beten. Ja, großer Gott und lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus und Heiliger Geist, Lob, Preis und Ehre sei dir, der du thronst in Ewigkeit und der du doch, Vater, deinen Sohn auf diese Welt gesandt hast, um das Erlösungswerk zu vollbringen. Wir sind so voller Dankbarkeit, dass uns manchmal die Worte fehlen, was für uns Menschen, die wir im Grunde verglichen mit deiner Herrlichkeit, Herr, dass wir eigentlich so unbedeutend sind und doch machst du uns durch deine Liebe, durch deine Fürsorge, machst du uns groß und bedeutend für dich. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns den Heiligen Geist verheißen hast und dass wir ihn empfangen, wenn wir darum bitten und dass wir in ihm bleiben, dass er in uns bleibt, wenn wir in ihm bleiben und wenn wir auch unsere Angst, unsere Ängstlichkeit überwinden, wenn wir mutig vorwärts schreiten, wenn wir uns bewegen lassen durch dich, Heiliger Geist, dass wir wirklich auch die Sprache finden und die richtigen Worte auch, wenn wir Menschen begegnen, die dich noch nicht kennen, aber diese Sehnsucht in ihrem Herzen haben nach dir. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, komm und bleibe und erfülle uns als einzelne Nachfolger, aber erfülle auch deine Gemeinde immer wieder neu, indem die Liebe unter uns wächst, das Verständnis, die Bereitschaft auch aufeinander zuzugehen, im Anderen und in der Anderen dein Geschöpf zu sehen, dein Kind, das du genauso liebst wie mich und wie dich. Heiliger Geist, wir danken dir, dass wir die Gewissheit haben, dass du uns immer wieder die Gewissheit gibst, dass wir Gottes Kinder sind. Und so segne uns auch jetzt, wenn wir auseinandergehen, Heiliger Geist, begleite uns auch da, wo wir sind, jeden Tag. Erinnere uns auch immer wieder an dich und hilf uns in den kleinen Entscheidungen, vor allem aber auch in den großen. Und hab Lob und Dank in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.